Okay, start the tape.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Two Club MotoGP Podcast. Heute mit einer neuen Debatte, wer sich noch entsinnen kann an die GOAT-Debatte vom Frühjahr. Wir tun also wieder ein altes Format neu aufrollen und bringen euch heute mal die Frage in den Raum. Kann Jorge Martin, aktuell auf Platz 2 in der Tabelle, den Weltmeistertitel 2023 gewinnen? Dazu werden wir uns also heute mal in ein kleines Duell begeben und werden in vorgeschriebenen Rollenverteilungen quasi da diese Positionen mal vertreten. Basti wiederum am anderen Ende hat die Meinung bekommen, dass Francesco Bagnaia die besten Chancen hat, die Titelverteidigung auch umzusetzen. Ich wiederum muss für Jorge Martin sprechen. Und bevor es damit erstmal losgeht, weil das ist so ein bisschen heute so das Highlight vom Tag, weißt du, wo ich mal kurz ein bisschen runterkomme, so Basti Ubel Werksracing, wie geht's dir?
Ja, servus, auch von meiner Seite. Da kann ich nur zurückgeben, Herr Stelzer, Werksracing. Also, da gibt's nur einen DDD und das ist natürlich der Dresdner Data Dennis. Den könnt ihr euch gerne mal merken, wenn ihr in der IDM sucht. Den DDD, fragt einfach nach dem DDD und dann findet ihr den Dennis. Mir geht's soweit gut. Ich hoffe dir auch. Dann kannst du jetzt wenigstens einmal abschalten beim Podcast. Wie ihr schon gehört habt, wir widmen uns heute wieder in altem Format, und zwar der Debatte. Und ich denke, Dennis, wir haben schon beide wieder scharfe Geschosse aufgeführt. Also wir haben bestimmt wieder Argumente, die den anderen ins Zweifel bringen werden. Genau, das ist das Coole an diesem Format. Was ich jetzt auch mal cool finden würde von unseren Zuhörern, lasst uns doch einfach mal wissen, welche Themen ihr gerne hättet, wo wir einfach mal so Pro-Kontra-Argumente machen, wo ihr sagt, oh geil, sag doch mal was zu dem Moto2-Nachwuchs oder irgendwas. Lasst uns das gerne hören und wissen. Schickt uns immer gerne Input, Anregungen. Wir freuen uns. Dennis, kommen wir zur Debatte. Aber vorher, wie war dein Tag und wie geht's dir? Und freust du dich schon auf Hockenheim am Wochenende?
Oh, was soll ich sagen? Klassische negative Customer Experience bei der Deutschen Bahn. So für eine Zugfahrt, für die man eine Stunde braucht, habe ich heute Nachmittag mal 2 gebraucht. Wir hatten nämlich Personen auf den Gleisen. So, und der Zug stand dann halt eine Stunde gut und gerne mal auf dem Gleis, da konnten wir nichts machen. So, also von daher hat sich mein Tag ein bisschen verschoben und ich habe ein bisschen Druck auf der Leitung gehabt, aber ansonsten alles gut, ne? Ich bin noch ein bisschen gespannt auf Hockenheim persönlich, wie es ausgeht, wie das Saisonfinale ausgeht. Aber das ist erstmal eine Sache für später. Erstmal das eine über die Bühne bringen, und zwar die große Debatte. Jorge Martin, ganz, ganz interessanter Fall dieses Jahr, weil 2023 absolute Breakout-Season für ihn. Ja, 2021 kam er in die MotoGP, Platz 9. Man muss aber bedenken, verletzt gewesen zum Teil, aber er hat gleich beim Debüt die Pole geschafft. 2022, gute Saison, keine Frage. Hier und da super dabei gewesen, Podestplätze geholt, Pole-Positions geholt. Aber dieses Jahr ist Jorge Martin nochmal so ein Schnuff besser. So ein Schnuff. Und das eigentlich in jedweder Hinsicht. Ja? Rennsiege sind jetzt schon längst Standardprogramm irgendwo bei ihm. Pole Positions ist er jetzt auch mit dabei. Hat im Misano seine erste Pole mit Rundenrekord geholt. Von den Durchschnittswerten her immer besser geworden jetzt. Was das Finish angeht. 7,47. Letztes Jahr 3,52. Dieses Jahr Platz 2 zu Recht in der Tabelle mit 247 Punkten. Man muss sagen, er ist der ernstzunehmendste Kandidat, was angeht. Kann man Pecco irgendwie diese WM streitig machen? Zusätzlich würde ich den Take halt beibringen, er kann es auch holen. Ich muss schon sagen, was man jetzt dieses Jahr gesehen hat, vor allem in Mugello, wo zwar Pecco vorne war, auf dem Sachsenring und in Misano, da war Jorge Martin auf jeden Fall auf einem Level und konnte ihn sogar noch ein bisschen den Rang streitig machen. Zusätzlich seit Katalonien die meisten Punkte geholt. Und ich glaube, dieser Run kann sich in der Zeit der Asien-Tournee nur noch fortsetzen. Also was will man da großartig sagen?
Jetzt komme ich schon wieder zu dem Thema. Und ich muss dir jetzt erstmal sagen, dass du leider falsch liegst, was Siege angeht. Pecco Bagnaia schon 5 Siege, Jorge Martin nur 2, Pecco Bagnaia 8 Podien, Jorge Martin nur 5. weitere. Also Dennis, ist es schon mal der erste Faktor zum Mr. Konstant und zwar zu Mr. Pecco Bagnaia. Und wie wir wissen, wenn das Jahr zum Ende kommt, wird unser Pecco nämlich immer noch mal konstanter und auch der will früher das Ding zu Ende bringen. Und ich denke mir halt immer wieder, jemanden, der so absteigt in Barcelona und dann noch eine Woche später zweimal aufs Podium fährt, der ist auch hart genug, den Weltmeistertitel einzufahren. Erinnern wir uns auch an letztes Jahr, wie konstant Pecco Bagnaia den Weltmeistertitel eingeholt hat, nämlich sehr konstant. Erinnern wir uns auch an dieses Jahr, wer ist wieder sehr konstant? Genau, unser Mr. Pecco Bagnaia. Und wenn wir jetzt mal dran erinnern, ob es ein Marco Bezzecchi ist oder ein Jorge Martin, von konstant schweifen wir doch gerade ein bisschen ab, oder Dennis? Also ich würde schon sagen, dass der Jorge Martin in den letzten Rennen einer der Dominator war, weil er ist ja auch der Martinator war. Aber ich muss ehrlich sagen, ob er Pecco Bagnaia dieser schlagen kann, weiß ich eher nicht. Da muss er jetzt aber die nächsten Rennen ganz schön Gas geben, weil so viel sind es auch nicht mehr, Dennis.
Ja, aber du hast gesagt, er war am Ende der Saison letztes Jahr richtig gut. Und Pecco ist in Motegi, einem sehr wichtigen Rennen in der WM-Entscheidung gegen Fabio Quartararo, gestürzt. Darf man nicht vergessen. In einem der letzten Saisonrennen hat er das Ding nochmal schön ins Kies befördert.
Misano.
Oder auch, wollte ich dir sogar noch geben. Ich wollte dir die 21er-Entscheidung sogar noch geben. Und wer zum Beispiel in die Doku geschaut hat, Behind the Scenes in Sepang, ist Enea with me or against me. Das Problem ist, was Pecco hat, er ist Werksfahrer und das hat Jorge Martin genauso klargestellt. So, ich bin kein Werksfahrer, ich muss es nicht holen. Pecco hat hier den Druck auf der Leitung. Und das ist halt so das Ding. Jorge Martin hat den Support, nicht nur von der technischen Seite, sondern auch vom GT Dallinia himself. Jorge Martin has what it takes to win the World Championship and with 37 points up for grabs in each GP, it's not impossible. Also selbst der Technikchef von Ducati Corse stellt sich auch hinter einem Privatfahrer, weil eben klar ist, ein Martinator, der kommt gerade erst in Fahrt. Und wenn man mal bei Pecco dieses Jahr schaut, was war nochmal in Austin? In Führung liegen gestürzt, unter Druck gewesen, hat einen leichten Fehler gemacht. In Argentinien im Regen das Ding weggeworfen. Le Mans, Rennkollision, aber der Initiator der Kollision, irgendwo auch Pecco gewesen, der hat genau seine Aussetzer. Den kann man irgendwo schon knacken. Und das ist das Ding, was Jorge Martin auch so wirklich zu einem Bär macht. Psychologisch der Typ noch mal schlimmer als La Bestia letztes Jahr. Weil wenn man mal überlegt, in 2014er Jorge Martin, 2014er Jorge Martin im Rookies Cup, es war seine karriereentscheidende Saison. Er musste das Ding gewinnen, um in die Moto3-WM aufzusteigen. Also er war einerseits Favorit plus diese Druck und er hat es aber auch geschafft, das zu Ende zu bringen. Nicht ohne Grund ist er auch schon einfacher Weltmeister. Und ich glaube, rein vom Mental her, da kann er ihnen auf jeden Fall sogar noch einen Schnuff voraus sein.
Das sind alles gute Argumente, aber ich glaube, im Endeffekt sind es jetzt gerade, warte, lass mich kurz schauen, sind es jetzt gerade 40 Punkte.
So, dass das besser wird.
Ja, sind es fast 40 Punkte auf Bagnaia und 40 Punkte ist ganz schön viel, also da könnte der Pecco auch nochmal ausfallen, ohne dass ich jetzt erstmal Angst haben muss. Ich glaube, deine Argumente sind ganz gut und Jorge Martin ist schon einer, der Pecco ärgern kann, aber es gibt gerade keiner, der konstanter ist, einen Titel mehr will als Pecco Bagnaia und ich denke, der wird auch Ducati hinten dran stehen. Er ist der Main Man im Moment bei Ducati, privat hin und her, gute Ergebnisse, ja, Jorge Martin ist der Zweite, aber lass mich mal eins wissen, Marco Bezzecchi ist auch noch dabei und ein Johann Sarko ist noch dabei und natürlich auch ein Luca Marini. Ein Luca Marini und ein Marco Bezzecchi, wenn wir es mal realistisch sehen, sind beides keine Spanier, sondern Italiener. Bagnaia auch Italiener, das ist schon mal so ein Punkt. So, das heißt jetzt, wenn es um die Meisterschaft gehen sollte, würde natürlich ein Bezzecchi nicht aufstecken und zurücktreten sagen, ach Jorge, ich freue mich, mein Freund, du bist Spanier, kannst du kommen? Ich mache einen Platz für dich, ist kein Problem. Denn meine Freunde Pecco hat gewonnen letztes Jahr und dieses Jahr muss ich gewinnen, nicht gewinnen, du musst gewinnen, mein Freund. Das würde er nicht so laufen. Er würde sagen, Jorge, ganz alles. Martinator, ich werde gucken, dich zu schlagen, damit mein Freund, der Pecco, Weltmeister wird, weil wir sind Italien, wir sind Valentino Rossi, du weißt. Und so wird es nämlich auch ablaufen, dass ein Marini und ein Besecki alles dafür tun werden, wenn es darum geht, intern auch sich darum zu kümmern, dass Pecco Weltmeister wird. Klar hat er es in der eigenen Hand und wird auch aus eigener Hand es gewinnen müssen. Aber ich denke, er wird so ein bisschen Schützenhilfe kriegen. Dennoch könntest du jetzt auch argumentieren, natürlich, es gibt immer noch Jorge, Johann Zarco. Johann Zarco wird natürlich auch zu Jorge Martin halten. Obwohl ich mir denke, Dennis, jetzt wo er bei Pramac raus ist, die Chance nicht kriegt und eigentlich nicht gesehen wird, wieso sollte er jetzt Jorge Martin eigentlich zum Titel verhelfen in dem Team, wo er jetzt eh raus ist, was ihn ja nicht mehr weiter haben will? Das muss mir mal erklären.
Ducati hat Juan Zarco eigentlich die Karriere gesichert, damals 2020, indem man ihn bei Avincia fahren ließ, nach einem desaströsen KTM-Jahr, also irgendwo vielleicht um die letzte Schuld noch zu begleichen. Ich sehe hier aber auch ein Event, was ganz, ganz böse werden könnte für Pecco, und zwar Malaysia. Absolut dominant war letztes Jahr dort Jorge Martin und hätte das Ding auch nicht dort weggeworfen. Hätte der Fahrenkette, okay, lassen wir es mal, was im Rennen passiert ist, weg. Reiner Rundrekord dort Jorge Martin. Das heißt, der ist sowieso so dominant. Er fährt einfach vor Luca Marini und Marco Bezzecchi einfach vorne weg. Der muss gar nicht... Also er hat mit dieser Schützenhilfe vielleicht auch gar nicht mehr zu tun, weil er jetzt gerade in diesem Drive kommt.
Aber das ist jetzt ein Event, Dennis. Das ist jetzt ein Event.
Okay, und was ist nochmal das nächste Event? Indien, okay, aber Pecco ist immer noch angeschlagen. So, wenn du vom Motorrad überfahren wirst, so. Also wenn das, was wir in Misano gesehen haben, er ist angeschlagen und kann ihn nicht das Wasser reichen, in Indien sich fortfährt. Naja,
da ist das heißt also, dass du schon davon ausgehst, dass jetzt Jorge Martin nach Indien kommt und sofort verschmelzt mit der Strecke, ohne dass er jemals einmal da war.
Pecco wird's etwa?
Ja, und was macht sich sicher mit Jorge Martin?
Nö, mich macht das gar nicht sicher, aber er muss es machen. Also wenn er wird dafür gehen, er wird für die WM gehen, aber er muss es nicht schlussendlich schaffen. Pecco müsste es schon irgendwo hinkriegen, da er ja das Generationstalent der aktuellen Fahrergeneration ist. So. Also da steht viel mehr auf dem Spiel. Er hat ja wiederum diese Position, ich muss verwalten, verteidigen. Für Martin kannst du noch eine Richtung geben und das ist doch schon mal rein psychologisch betrachtet viel, viel entspannter für ihn.
Das stimmt natürlich. Aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass Pecco Bagnaia das machen wird, weil er einfach Mr. Konstant ist und der hat schon einen Titel verloren gegen Fabio Quartararo. Daraus hat er gelernt, denn im nächsten Jahr wurde er nämlich Weltmeister. Und was klingt besser als Back-to-Back-Weltmeister? Nämlich Back-to-Back-Weltmeister. Also wird
Pecco Bagnaia
alles setzen, um natürlich auch den Titel zu holen. Und wenn wir jetzt mal nachgehen, Dennis, wir haben bis jetzt 5 Rennsiege von Pecco Bagnaia und 2 von Jorge Martin. Wir haben 8 Podien von Pecco Bagnaia und 5 von Jorge Martin. Wir haben jetzt 13 Rennen vorbei, richtig? 13 meine ich. Oder wir gehen, genau, wir haben 13 Rennen vorbei und gehen jetzt ins vierte. So, jetzt haben wir hier den MotoGP-Kalender. Als nächstes kommt jetzt Indien. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Rennen haben wir noch. Und jetzt musst du überlegen, jetzt rechnest du mal 1 weg, Malaysia. So, wenn Jorge Martin gewinnen würde, das heißt, er muss auch erstmal ankommen. Die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Da gibt es nämlich immer noch einen Brad Binder oder ganz andere heiße Kandidaten für da vorne. Du musst dich erstmal durchsetzen. Jetzt ist es erstmal wichtig. Pecco könnte jetzt auch immer sagen, okay, Jorge, kein Problem. Gewinn du jetzt jedes Rennen und ich werde immer Zweiter. Dann wird ihm das jetzt erstmal die nächsten Rennen auch lang. Aber Jorge Martin muss jetzt eher erstmal ankommen, klar. Pecco auch. Aber wir haben jetzt 13 Rennen gefahren, noch 8 vor uns. Und bis jetzt weist Pecco die meisten Punkte, die meisten Rennsiege und die meisten Podien auf. Jetzt musst du mir genau dieses Argument nennen, was es ändert, dass du sagst, okay, gut, er hat zwar die meisten Siege, die meisten Podien und die besseren Statistiken in diesem Jahr. Abgesehen von den Rennrunden, die meistens bei Jorge Martin liegen, ist es eine gefahrene Rennrunde. Jetzt nenn mir dein Argument, wieso du dir sicher bist, dass Pecco in der zweiten Hälfte abkackt und Jorge Martin zum Biest wird.
Martin ist schon das Biest. Also er muss gar nicht erst noch irgendwo hin mutieren. Er ist ja schon auf einem sehr hohen Level unterwegs.
Aber wenn er das Biest wäre, würde er die WM anführen.
Also, ja, klar. Also tut er gerade nicht, ist so. Aber das erst am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Also für mich erstmal spielt mit rein 20 Jahre Rennerfahrung von Pramac. Also der hat auch das Backing von einem Privatteam, was erstmal als Pecco mit hervorgebracht, Miller. Wenn man noch ein bisschen weiter überlegt, Aleix Espargaró ist für Pramac gefahren, Andrea Iannone, alles klasse Fahrer. Und Nieto, der Teamchef, das ist so ein Ding, so eine Teamchemie zwischen den beiden. Das ist so eine Sache, die wächst seit 3 Jahren heran. Und jetzt geht es auch wirklich mal darum, konsequent auch vorne mitzufahren und das, was KTM damals eigentlich im Moto2-Projekt mit Jorge Martin vorhatte, ihn in die WM zu bringen, um Siege mitzufahren, das setzt er gerade halt nur auf dem momentan besten Motorrad rum. Waffen sind ebenwürdig. Er ist von der körperlichen Fitness her gerade eben im Vorteil. Bei Pecco muss es sich erstmal verbessern. Und da ist Indonesien, Thai-GP, Malaysia überhaupt, also das sind mit die schwersten Grand Prix. Mental, klar, er hat mehr Weltmeistertitel, Pecco, Jorge Martin, absolut. Ebenwürdig aber in der Hinsicht, wahnsinnig erfahren, hat sich seinen Weg selber nach oben gearbeitet. Von daher auch psychologisch ist er auch mit dabei. Er muss nur ebenwürdig konstant unterwegs sein und dann wird das schon in eine sehr enge Kiste hinten raus. Das ist noch lange nie gegessen, das Ding. Aber das würde ich noch mit reinbringen. Jorge Martin letztes Jahr, 5 Pole Positions, aber auch extrem viele Ausfälle und dementsprechend auch nur 9. geworden. Dass Pecco zum Beispiel mehr Poles
und wann waren
hat
die Ausfälle
lange
denn?
Nicht zu sagen. Die Ausfälle von Jorge Martin letztes Jahr.
Wo waren die?
Die Ausfälle, die waren ja gerade am Anfang der Saison, da ging ja diese Sache rum, wird es entweder La Bestia oder Martinator, die diesen 2. Platz bekommen. Seine Saison vom Jorge Martin ging ja erst wirklich ab der Hälfte der Saison richtig los, 2022. Von daher, wenn man das mal so betrachtet, Pecco hat mehr Poles, hat einen besseren Average im Grid. Ja, mag ja sein, aber wie gesagt, am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Und wer dieses Sprintrennen perfektioniert hat, ist nun mal Jorge Martin, weil er halt nun mal einerseits den Vorteil hat, technisch betrachtet, der Motor kommt ihm sehr entgegen. Sprintformat, man muss nicht so viel Reifenmanagement, man muss nur drücken, drücken, drücken. Dort kann er auch mal das mit ausspielen, was er schon selber gut kann. Also diese Sprintmaterie bringt nochmal so viel Dimension rein, wo man schnell mal auch mal Punkte gut machen kann. Und da sieht man ja gerade da, weshalb seit Katalonien die meisten Punkte geholt, ganz klar.
Ich denke, wir können im Großen und Ganzen uns auf ein spannendes Finale der MotoGP freuen. Wir haben uns jetzt, denke ich, auch einige Argumente um den Kopf gehauen. Lasst uns doch mal von euch wissen, was ihr sagt. Vielleicht fällt euch noch eins ein für Jorge Martin, für Pecco Bagnaia oder vielleicht sagt ihr, Marco Bezzecchi wird sogar noch Weltmeister. Also es ist alles noch möglich.
Was ist denn dein Take persönlich jetzt?
Pecco.
Ja, okay, bei mir auch. Also
nochmal?
Ist schwierig. Es ist auch bei mir Pecco. Man muss es nur beim Jorge Martin davon halt nur nicht unterschätzen. Wenn man sich mal genauer mit dem beschäftigt, fällt auf, dass was...
Für mich ist Pecco einfach der konstante Typ und dieses ganze Konzept Pecco Bagnaia Team und sowas ist so komplett... Ja, ich traue dem Jorge Martin auch zu und... Aber Pecco auch.
Traust du mehr zu als ein Quartararo letztes Jahr?
Martinator? Schon, weil Quartararo letztes Jahr schon scheiße Material hat. Scheiß Material.
Also da, in der Hinsicht ist er noch mal gefährlicher, finde ich, als in Fabio letztes Jahr. Wenn man jetzt die 21er-Saison nimmt, da war es ja das gleiche Duell. Da war Fabio auf jeden Fall mit besserem Material unterwegs. Aber wenn der Jorge Martin auch auf einer 23er-Ducati, boah, es ist, er darf halt sich zum Beispiel auch nicht solche Fehler leisten wie in Österreich, Startkollision. Kann nicht passieren, darf nicht passieren. Also er muss halt auch versuchen, seinen Average Grid in Griff zu kriegen. Das war letztes Jahr 5,6, jetzt ist es 6,4. Also er startet noch von weiter hinten. Und dann wird es schwierig. Ja, also das Überholen ist immer schwieriger geworden. Und er darf halt nicht diese Qualifying-Schwäche, die er momentan hat, jetzt noch weiter fahren lassen. Er muss relativ weit vorn stehen. Und das erhöht aber auch den Druck abzuliefern und damit vielleicht auch die Risikofreudigkeit, damit auch wiederum die Möglichkeit von Stürzen. Also ich denke mal, Pecco kann sich halt ziemlich auf seinen Punktevorsprung ausruhen, den er halt gerade hat. Was will er da? Also momentan kann er es noch verwalten und vielleicht ein bisschen strecken. Das ist so, als würde man jetzt bei einer Tomatensuppe ein bisschen Wasser reinmachen. So ein
trotzdem das ist ein gutes Beispiel, aber ich denke, Pecco wird nicht seinen Ausbau strecken wollen. Also er wird ihn eher ausbauen wollen. Ich denke auch, dass Indien jetzt eigentlich diesem Hauptpunkt wird, um schon zu zeigen, in welche Richtung die Vorentscheidung geht. Ich denke, wir können nächste Woche nach Indien auf jeden Fall nochmal auf die Debatte Martin und Banaya eingehen. Aber ich denke jetzt zuerst ist mal wichtig zu sehen, wer lässt jetzt Punkte liegen in Indien und wer nicht, weil das Thema ist neue Strecke, für alle neu. Und jetzt heißt es halt, wer ist da am schlauesten und kommt am besten zurecht?
Neue Strecke ist für die Fahrer immer eine Herausforderung. Gerade bei Indien, kein Zugang zur Strecke ist. Also denken wir jetzt zum Beispiel mal an Aragon zurück oder an Austin. Dort war es so, dass man relativ gut noch vorher testen konnte. Das heißt, man ist schon mit einem gewissen Datensatz angereist. Hast du in Indien nicht, weil der Aufwand, dorthin zu kommen, viel zu groß wäre. Ganz anderer Kontinent plus Zölle, Steuern. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal die Fahrergehälter sind gerade ein Riesenthema in Indien, weil die sollen versteuert werden. Also es sind quasi Einkünfte, die auf indischem Boden erzielt werden. Also warum nicht die besteuern? Und da sollten auch zum Beispiel die Fahrerverträge und so offengelegt werden. Also das ist ja ein enormer Aufwand, um erstmal dorthin zu kommen. Und das ist auch jetzt für die Teams gerade horrend, weil Visa, Hinreise, die ganzen Kosten vor Ort, das ist viel zu komplex. Das heißt, man kommt eigentlich auf ein leeres Sheet Paper zu und man fängt erstmal bei Null an. Strecke selber ist noch gar nicht homologiert. Also es gibt keinen, der dort mal gefahren ist. Argentinien zum Beispiel war das ganz anderes. Da waren halt vorher schon Testfahrten gewesen. Man kann sich Onboard-Videos anschauen, aber das hilft auch nur bedingt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will jetzt auf eine neue Strecke, Onboard-Videos können helfen, TV-Übertragungen von früher können helfen, gibt's aber nie, weil es das erste Motorradrennen jemals ist. Was kann noch helfen? Trackwalks, ganz klar.
Viele spielen MotoGP. Das Detail nochmal
genauer. Stimmt, das ist ja auch schon mit drin. Da kann man ja schon mal ein bisschen den Flow der Strecke schon ein bisschen für sich verstehen.
Ja, die Strecke ist schon krass. Also ich habe es mir auch mal angeguckt jetzt, die Strecke ist schon, allein die Gerade, also es gibt zwei Marken, die letzten 5 Plätze belegen, und das ist Yamaha und Honda.
Wird so passieren, Thema Topspeed wird ein Thema sein, du hast dann aber auch hinten raus im letzten Sektor einen sehr kurvigen Teil mit echt medium bis langsam schnellen Kurven. Wenn ich mir Indien anschaue, aus der Box raus, gefällt mir die Boxenausfahrt nicht, weil du kommst quasi in die erste Kurve rein, mitten auf der Ideallinie. Da fand ich jetzt Le Castellet zum Beispiel geil. Ich weiß nicht, wie du Boldore verfolgt hast, aber die Boxenausfahrt in Boldore,
das ist gut gemacht. Also das ist schön übersichtlich, es hat gepasst.
Ja, also ich habe da zum Beispiel eine Doku gesehen von Porsche, die haben Michael Fassbender begleitet auf dem Weg zur Road to Le Mans und die hatten damals noch die kurze Ausfahrt und da ist er quasi rausgekommen, LMP3 von hinten, Kollision und beide waren im Dings drin, also das war auch notwendig in Le Castellet zum Beispiel. Indien könnte auch für die Kleinklassen super werden, gerade Moto 3.
Moto 3 wird abartig. Also Moto 3, Leute, setzt euch um 11 vor den Fernseher und schaut Moto 3. Das wird abartig. Also so viel Überholmanöver.
Ja, das wird abartig.
Hot Take, die meisten Überholmanöver im ganzen Kalender.
Nicht unwahrscheinlich, weil du kannst dennoch in den kurvigen Sektionen richtig gut reinhalten. Ich denke auch, dass diese lange rechts hinten in Sektor 2 sich dazu eignen könnte, vielleicht auch mal in einer langgezogenen Kurve sich innen reinzusetzen, wie in Sektor 1 Assen zum Beispiel. Also was das betrifft, da ist super viel Variation drin, aber ich denke auch, dass die Strecke wahnsinnig grün sein wird, weil wer fährt großartig dort? Wer zuletzt dort gefahren ist, 2013 war die Formel 1 übrigens, aber die sind auch gefahren, nicht mehr dort gefahren, wegen diesen Tax-Schwierigkeiten, die es dann gab, also ja, ich bin gespannt auf Indien persönlich, ich kann null Vorschläge bringen, wer gut sein wird. Maximal könnte ich mir vorstellen, dass Aprilia einen guten Case hat, weil wenn das Skriptniveau niedrig ist, ähnlich wie Barcelona zum Beispiel, dann wird es höchstwahrscheinlich dann auch für Aprilia wieder interessant, dass dieser Vorteil des hohen mechanischen Grips wieder rauskommt, zum Beispiel.
Ich denke auf jeden Fall, wir können gespannt bleiben, Dennis. Und auch mit unserer Debatte, ich glaube, die führen wir einfach nur ein bisschen aus über die nächsten Rennen und halten die einfach so ein bisschen aktuell. Was hältst du davon?
Müssen wir ja, das wird das Thema höchstwahrscheinlich werden. Ich möchte jetzt Marco Bezzecchi nicht kleinreden, aber der hat 218 Punkte und mittlerweile bei 283 Pecco. Das ist eine Riesenlücke und der ist auch so ein bisschen im luftleeren Raum nach hinten dann. Also es wird schon mehr und mehr zum Duell. Aber gefällt mir.
Wir können uns gespannt machen. Dennis, es war mir eine Ehre, mit dir zu debattieren. Ich glaube, wir freuen uns alle sehr auf Indien. Und ihr könnt euch auf eine schöne Folge freuen. Kleine Service-Information am Rande. Es kann sein, dass sie eventuell diesmal Mittwoch früh kommt, weil wir haben sonntags noch einen Abschluss in Hockenheim auf Montag, wo der ein oder andere Liter feinste Spirituosen fließen könnte. Anderweitig bin ich montags noch am Testen in Hockenheim. Ich werde das nochmal nutzen, um noch ein bisschen zu fahren. Also natürlich werde ich nichts trinken oder nur mal zum Anstoßen. Auf jeden Fall könnte es sein, dass die Folge einen Tag später rauskommt. Aber ihr dürft euch wieder freuen. Wir freuen uns auf eure Inputs, auf euer Feedback. Lasst uns die gerne wissen, Dennis. Das war's von mir. Hast du noch was zum Sagen, Dennis?
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Sehr gut.
Alles Gute, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dahin, drop the mic. Ciao.